45 nach Hallensee über Schöneberg.
Wir sind in Berlin. Früh am Morgen an einem halbsonnigen Februartag, bei dem man nicht weiß, ob man Schal oder T-Shirt braucht. Immerhin, es ist schon hell. Wir sind hier, um Paula Hartmann zu treffen. Sängerin, Schauspielerin, Poetin. Schon während ihrer Schulzeit war sie in diversen Filmen zu sehen. Heute macht sie vor allem Musik. Und obwohl sie den Mittelpunkt gewöhnt ist, kämpft sie jedes Mal wieder mit dem Schritt ins Rampenlicht. Wir sitzen in einem kleinen Container nahe der Spree und sprechen darüber, wie klein einen die größten Bühnen machen und wie groß manchmal die kleinsten Gedanken. Über das Leben im Moment und darüber, ob Paula eigentlich selbst bei ihren eigenen Konzerten komplett anwesend ist. Aber Robin hat ohnehin wieder alle wichtigen Infos für euch.
Ich glaube, jeder von uns hatte mal diesen Moment, wo er einen Song gehört hat und sofort fasziniert war. Von der Stimme, dem Text, dem Beat, von allem irgendwie. Genau einen solchen Moment hatte ich bei unserem heutigen Gast. Seidenkleid von Paula Hartmann hat mich damals irgendwie total berührt. Seit diesem Song höre ich mir alles von ihr an, weil ich nicht nur die Musik mag, sondern auch die Texte, bei denen man das Gefühl hat, dass einem eine Geschichte aus ihrem Leben erzählt wird. Und ich bin ganz froh, dass sie uns ihre Geschichte im Podcast erzählt hat. Es ist eine Geschichte über frühen Erfolg, Selbstzweifel, den Moment live zu performen und es den Menschen recht machen zu müssen. Ein Gespräch über die mentalen Herausforderungen im Leben und die Akzeptanz, dass es einem auch einfach mal scheiße gehen darf. Wir lernen eine Frau kennen, die von sich selbst sagt, dass es eine private und eine öffentliche Paula gibt. Vor allem aber lernen wir eine Frau kennen, die unglaublich inspirierend ist und so authentisch ehrlich ist, dass ich nachhaltig beeindruckt war. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei Wie geht's?
Das ist Wie geht's? Paula Hartmann.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wie geht's? Mit Robin Gosens und mit mir, Nils Stratmann, und mit unserem Gast vor allen Dingen heute, zu der wir auf ganz unterschiedliche Weise eine Faszination entwickelt haben. Bevor wir aber zu unserem Gast kommen, wie immer an dich, Robin, die Frage, wie geht's?
Ja, wunderschönen guten frühen Morgen. Mir geht's tatsächlich sehr gut. Die Sonne ist draußen hier in Florenz. So langsam startet der Frühling und das macht ja bekanntlich immer sehr viel mit einem. Es ist eine etwas anstrengende Woche, weil wir haben zwei Auswärtsspiele. Wir müssen morgen nach Athen fliegen, kommen dann Freitagnachmittag wieder und müssen dann Samstagmorgen schon wieder nach Napoli fliegen, also nach Neapel. Es sind immer so ein bisschen auf familiärer Ebene relativ anstrengende Wochen, weil man halt kaum zu Hause ist und viel alleine im Hotelzimmer liegt und viel Zeit mit sich selbst verbringen muss. Ich stelle mir dann sehr oft die Frage mittlerweile, ob dieser Aufwand wirklich gerechtfertigt ist, für 90 Minuten Fußball fast komplette 3 Tage weg zu sein. Das ist immer Wahnsinn. Ich habe da früher nicht so drüber nachgedacht, aber mittlerweile mache ich mir da echt sehr viele Gedanken zu. Aber abgesehen davon geht es mir wirklich sehr gut. Paula, schön, dass du da bist. Wir freuen uns wirklich sehr. Wir haben lange versucht, diesen Termin hier auf die Beine zu stellen. Es hat endlich geklappt. Bitte erzähl uns, wie geht's dir?
Erstmal danke, dass ich da sein darf. Ich habe mich, auch wenn wir lange drauf gewartet haben, lange gefreut. Mir geht's gut bis durchwachsen, würde ich sagen. Aber heute an sich gut. Bei uns ist auch die Sonne draußen. Es war ein bisschen früher Morgen durch zu wenig Schlaf. Aber ja, insgesamt würde ich sagen, alles im Rahmen.
Volle Transparenz muss man da an der Stelle einmal anbringen. Paula musste heute Morgen um 5.30 Uhr aufstehen, um sich für die Aufnahme hier fertig zu machen. Robin, du musstest auch schon um 5.30 Uhr raus, weil bei euch Karneval gefeiert wird und deinem Sohn sein Rennfahrerkostüm anziehen musstest. Ich weiß nicht, wann du im Bett warst, aber das fand ich vorhin im Vorgespräch wahnsinnig interessant, Paula. Du sagtest, du konntest gestern auch nicht direkt ins Bett gehen und nochmal genug Schlaf holen, weil du so viel gefühlt hattest.
Was heißt das? Ja, das hört sich jetzt so doll dramatisch an. Ich konnte sowieso nicht richtig früh schlafen gehen, weil ich gestern auf einem Konzert war. Und davon kam ich nach Hause und habe ganz viel gefühlt. Und das passiert nicht so oft, dass ich so ganz überwältigt bin. Und den Moment wollte ich auf jeden Fall nutzen und alles aufschreiben, was mir dazu eingefallen ist.
Boah, das kenne ich. Ich mag das auch gerne, so dieses ins Tagebuch reinschreiben. Bei mir ist es weniger dann, wenn ich richtig viel gefühlt habe, vielmehr, wenn ich so das Gefühl habe, mir brennt so ein bisschen was auf der Seele, was so runter muss. Für mich ist das so wie so eine Art, ja, ich befreie mich jetzt gerade von dem, was da so drauf liegt. Manchmal ist es positiv, manchmal ist es negativ, aber mir hilft es total, wenn ich so diese Gedanken einmal konkretisiere und irgendwo hinkritze.
Schreibst du Tagebuch, Robin?
Ich schreibe Tagebuch, natürlich. Schon lange.
Auf Basis dieses Tagebuches ist auch mein erstes Buch entstanden damals, weil ich mir gedacht habe, ja, diese Gedanken, die ich habe, die finde ich natürlich erstmal für mich spannend, aber zu der Zeit, wo ich damit angefangen habe, ging auch zum ersten Mal so ein bisschen los, dass ich von anderen Menschen gehört habe, ey, deine Geschichte ist voll cool. Ja, wäre schon schön, wenn wir da ein bisschen mehr drüber erfahren könnten. Und dann habe ich tatsächlich zu dem Zeitpunkt auch einen Menschen kennengelernt, der Journalist war und der mir das auch ans Herz gelegt hat, so ein bisschen das mal zu vertiefen. Und dann ist quasi aus dieser Idee, Tagebuch zu schreiben und ja, den anderen Menschen so ein bisschen meine Geschichte mitzuteilen, die Idee entwachsen, das Buch zu schreiben. Und ich habe damit nie aufgehört tatsächlich und muss auch wirklich sagen, dass mir das in vielen Situationen sehr doll geholfen hat. Manchmal ist es wirklich auch total wirres Zeug, aber ich glaube, das ist auch gar nicht so relevant in dem Kontext. Es geht vielmehr darum, dass man sich so ein bisschen befreit von dem, was da so alles rumliegt.
Erkennst du dich darin wieder, Paula?
Bei mir ist Schreiben ja inzwischen ein bisschen beruflicher geworden. Gut, mit dem Buch natürlich auch, aber früher habe ich mehr Tagebuch geschrieben, das mache ich aktuell gar nicht. Aber in Situationen, wo ich mich richtig überfordert oder fühle oder so ein Gefühl wirklich lange rumsitzt, mache ich das schon auch immer noch und finde das auch wahnsinnig sinnvoll, weil man es irgendwie einmal raus aus dem System bekommen hat und entweder durch Reden oder durch Aufschreiben, aber ich habe das Gefühl, alles, was so nur in einem drin ist, wird einfach nur größer, umso mehr es so sein eigenes Geheimnis bleibt. Deswegen nutze ich das schon auch immer noch manchmal.
Wir wollen heute gar nicht so sehr viel übers Schreiben reden, sondern vor allen Dingen das, was euch beide auf ganz unterschiedliche Weise miteinander verbindet, nämlich der Live-Moment auf dem Fußballplatz oder eben der Live-Moment auf einem Konzert bei einem Festival und wie sich das anfühlt, wie man damit umgeht. Bevor wir aber zu diesem Live-Moment kommen, müssen wir natürlich auch nochmal einmal, wenn es gerade so zeitnah passiert ist, über das Schreiben reden. Du hast den Deutschen Musikautorinnenpreis in der Kategorie Text-Hip-Hop.
Korrekt.
Gewonnen. Glückwunsch.
Dankeschön.
Glückwunsch.
Vielen Dank. Ich habe mich wirklich peinlich doll gefreut und war peinlich doll gerührt.
Warum peinlich?
Ja, keine Ahnung. Ich war schon oft nominiert, also nicht da, sondern einmal, aber so generell. Und ich glaube, ich habe mir so antrainiert, dass mir Preise nicht so viel bedeuten, dass ich meinen Selbstwert und die Bestätigung, dass ich weitermache oder so, woanders rausziehe. Und deswegen auch so eine Abwehrhaltung gegen Preise. Bei manchen auch immer noch zurecht, aber ich hätte gar nicht gedacht, dass es mich dann doch so doll freut und dass der Abend dann irgendwie so ganz erquickt ist.
Aber ich finde es total interessant, weil mir geht es ganz genauso wie du. Dieser Preis, den ich jetzt letzte Woche bekommen habe, der ist bei weitem nicht so wichtig wie dein Preis, den
Was
du bekommen
hast.
Bei mir ging es einfach nur um den Player of the Match Award, also der beste Spieler des Spiels. Da wurde ich ausgezeichnet letzte Woche.
Glückwunsch.
Danke, ja, danke. Also eine ganz andere Dimension. Und trotzdem finde ich es interessant, weil ich habe genau dieselbe Abwehrhaltung wie du gegenüber Preisen. Ich habe mir auch immer eingeredet, dass ich Preise ja nicht brauche, dass es dann quasi nur so eine öffentliche Demonstration dafür ist, dass man jetzt was super toll gemacht hat, aber Preise sind ja manchmal auch gar nicht unbedingt objektiv und deswegen habe ich mir irgendwie total angewöhnt, da nicht so viel Wert drauf zu legen, ob man jetzt einen Preis gewinnt oder nicht, sondern versucht das für mich so irgendwie immer nach jedem Niederlage oder auch nach jedem Sieg irgendwie vernünftig einzuordnen und für mich selber zu entscheiden, ob ich jetzt einen Preis verdient hätte mit der Leistung oder weniger. Das hat mir irgendwie auch total geholfen, deswegen finde ich das spannend, was du sagst.
Und vor allem hat ja auch jeder Preis, wenn man weiß, wie die Entscheidungen zustande kommen, auch nochmal eine andere Einordnung. Ob es jetzt ein Jury-Voting ist, dann kommt es drauf an, was für Leute sitzen in der Jury. Mhm. Oder Publikumspreis, da kommt es oft drauf an, wer hat am meisten akquiriert.
Total.
Oder wer sind die Abstimmenden. Aber ich habe bis jetzt 3 Preise gekriegt. Und bei den letzten beiden habe ich jetzt einfach beschlossen, ich lade die mit meiner eigenen Bedeutung auf. Vor allem Preis von mir.
Was meinst du damit? Du lädst die mit deiner eigenen Bedeutung auf?
Ich habe letztes Jahr die 1Live Krone für beste Künstlerin bekommen.
Stark.
Ich bin ganz objektiv und wahrscheinlich nicht die beste Künstlerin oder bilde mir was auf diesen Preis ein. Aber ich hatte so einen schönen Abend, als wir das in Tokio gefeiert haben, weil ich war nicht vor Ort. Mhm. Und so einen Mut verspürt irgendwie für die Zukunft und der steht jetzt bei mir im Bad. Jedes Mal, wenn ich auf Klo gehe, gucke ich mir den an und jedes fünfte Mal denke ich, weitermachen, mutig sein, so meine ich mehr, dass jeder irgendwie so meine eigene Bedeutung.
Sind so Preise für dich dann schon so eine Art Positivitätsspritze oder auch eine Spritze an Selbstvertrauen, wenn du jetzt sagst, es hat dir total Mut gegeben?
Nicht unbedingt, weil auch die, die ich nicht gekriegt habe, auch ähnliche Gefühle ausgelöst haben. Gut. Ich glaube, es war einfach der Fakt, dass ich einen Gegenstand, den ich sehe, mit etwas aufladen konnte. Mhm. Nicht das Kriegen des Preises an sich.
Also ich bin ehrlich, ich nehme es euch beiden nicht ganz ab. Ich nehme euch beiden nicht ganz ab, dass ihr euch nicht über jeden Preis wenigstens...
Ich habe doch gerade gesagt, dass ich mich peinlich gefreut habe diesmal. Aber... ich habe ja auch genau das gerade bestätigt.
Aber ich nehme es auch dir nicht ab, Robin, dass du nicht so ein Ding mitnimmst und dann schon ein bisschen happier nach Hause kommst. Und du hast zwei Kinder, selbstverständlich hast du dann das Ding und zeigst ihnen das irgendwo. Aber ich glaube, der wichtige Aspekt ist dabei eben auch diese Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Und das klingt ja bei euch beiden total durch, dass natürlich eine Fremdwahrnehmung schön ist, wenn die positiv ist, aber dass die Eigenwahrnehmung viel, viel, viel wichtiger ist, wie man sich selbst als Künstler einschätzt oder als Künstlerin einschätzt und wie man zu diesem Ergebnis dann irgendwie kommt. Und dementsprechend würde ich bei dir, Paula, auch kurz bei der Eigenwahrnehmung bleiben und eine Frage stellen, von der ich jetzt schon weiß, dass du sie eklig finden wirst. Denn das, was du machst, besteht ja im Grunde aus drei Aspekten. Es ist das Schreiben, wofür du gerade einen Fremdwahrnehmungspreis gewonnen hast. Es ist das Singen und es ist die Live-Performance. Zwei Fragen dazu. Was machst du am liebsten und was kannst du am besten?
Oh, also was ich am liebsten mache, kann ich wirklich nicht sagen, weil es echt darauf ankommt. Es gibt Tage, an denen kann ich nicht schreiben, da kann ich viel besser im Außen performen und live sein oder so. Und es gibt Tage, auch gerade bei der ersten Tour, da wäre ich deutlich lieber in einer Dunkelkammer gewesen und hätte vor mich hingeschrieben, weil ich einfach nicht so nach außen sein konnte. Und was kann ich am besten? Ich glaube, schreiben. Weil das kam am natürlichsten. Ich dachte als Kind immer, ich wäre für eine Bühne gemacht und hatte da total viel Spaß dran, als Kind irgendwas zu singen und bla. Und als ich dann aber jetzt auf der Bühne stand, die ersten Male 2021, 2022, habe ich gemerkt, ich muss so viel lernen und habe auf jeden Fall einen Weg zurückgelegt, aber da bin ich immer noch so viel mehr so im Modus weiterentwickeln, wachsen. Und beim Schreiben denke ich mehr, das, was da ist, neu verfeinern, noch einen draufsetzen oder so, aber habe nicht das Gefühl, dass ich dafür noch so viel Raum habe, wie ich bei live hätte. Also klar, es kann immer besser werden, aber ich weiß nicht, wo das bei mir vielleicht auch eine Grenze hat, die ich dann nicht mehr überschreiten werde. So. Aber ja.
Dann lass uns mal direkt bei diesem Live-Aspekt bleiben, denn auf eine ganz weit entfernte und sehr, sehr pointierte Art habe ich deinen Weg ein bisschen mitbegleitet. Und ich erinnere mich an den ersten Moment, zu dem ich dich das erste Mal so richtig wahrgenommen habe. Und das war beim Superbloom-Festival in München. Du warst auf der großen Bühne im Olympiastadion. Es waren tausende Menschen schon vor der Bühne. Die Bühne war riesig. Und ich war Host bei dem Festival und kam dann hinter die Bühne und du standst da. Und deine Tourmanagerin flippte rum und war total gut drauf und war das pure Leben. Und du standst in diesem riesigen Kontext, hattest auch, wenn ich es richtig erinnere, so ein Oversize-Basketball-Trikot an und sehr lange Stiefel. Und du wirktest so in dir selbst versteckt, so weit weg von allem. Und ich weiß noch genau, wie ich da stand und dachte, hu, mal gucken, was jetzt passiert. Und dann bist du rausgegangen und diese 15 bis 20 Meter vom Backstage bis auf die Bühne bist du mit jedem Schritt gewachsen und mit dem ersten Ton, der aus dir kam, warst du überall. Was passiert bei dir in diesen Momenten kurz vor dem Konzert und wenn du dann auf die Bühne schreitest?
Diese so 5 bis 7 Minuten vor Show sind sehr, sehr kritisch für wie die Show läuft. Es ist immer unterschiedlich, was ich brauche in diesen 5 bis 7 Minuten. Manchmal brauche ich das, jemand mir Leichtigkeit gibt und das ist total nebensächlich, sich alles anfühlt. Aber in der Regel brauche ich volle Ruhe, volle Konzentration auf meinen Puls irgendwie runterkriegen, so atmen und vor allem mir gut zureden, weil ich wirklich, glaube ich, auch immer noch sehr doll mit so Zweifeln, bevor ich auf die Bühne gehe, zu kämpfen habe und mir da ganz doll versuche, vor Augen zu führen, dass ich eigentlich weiß, dass ich das kann. Und mich jetzt nicht selbst einfach noch verunsichere. Und daraufhin folgen ja meistens irgendwas zwischen 45 und 90 Minuten, in denen mich so viele Augen angucken und ich so doll präsent sein muss und nach außen geben muss, dass ich in den 5 bis 7 Minuten davor, in den 20 danach, einfach gar nichts geben kann oder ganz doll bei mir sein muss.
Robin, wie ist das bei dir?
Bei mir ist bzw. war das sehr ähnlich, wie Paula das gerade beschrieben hat. Zu Anfang meiner Karriere hatte ich mit dieser Live-Performance, also das Spielen im Stadion vor vielen Fans, große Probleme. Bei mir war das aber, glaube ich, eher ein Druckproblem als ein anderes Problem. Ich hatte mehr das Gefühl, dass ich jetzt die Erwartungen der anderen da draußen einfach nicht erfüllen kann, die sich jetzt ein Ticket für mich gekauft hat. Man hat ja dann auch immer so eine verzerrte Wahrnehmung und man denkt, in deinem Fall ist es ja wirklich so, aber in meinem Fall ist es ja nicht so, dass jeder nur ein Ticket wegen mir kauft. Die sind ja da auch, um vielleicht andere Spieler zu sehen. Und trotzdem habe ich mir halt eingeredet, dass ich da jetzt irgendwelche Erwartungen erfüllen muss. Und das hat am Anfang meiner Karriere sehr stark und sehr oft dazu geführt, dass ich mich kaum auf mich selbst konzentrieren konnte. Ich habe halt immer wieder im Stadion rumgeguckt, habe auf die Gesichter geachtet, sind die jetzt happy, sind die unzufrieden, pfeifen die oder jubeln die gerade? Und die Konsequenz daraus war immer, dass ich mich sehr schlecht auf meine eigene Leistung konzentrieren konnte. Ich habe dann auch mal gute Spiele gemacht, aber ich hatte viel größere Schwankungen in meinen Leistungen und war nicht konstant. Das hatte eben vor allem damit zu tun, dass ich halt, wie gesagt, das Gefühl hatte, ich muss es jetzt irgendjemandem beweisen oder zeigen. Ich glaube, das hatte auch dann, wie du das auch vielleicht gerade schon ein bisschen angeteasert hast, ein bisschen mit Zweifeln zu tun. Also, dass ich auch durch meinen Weg, der ja so ein bisschen anders war als ein normaler Weg zum Fußballprofi, immer das Gefühl, vielleicht bist du doch nicht so gut, wie das jetzt hier so scheint und hast vielleicht nicht so diese Daseinsberechtigung. Ich glaube, das war alles so ein Mix aus mehreren Faktoren, die aber dazu geführt haben, dass meine Live-Performance damals mit schon sehr viel Druck verbunden war. Ich habe da zum Glück ein Ventil gefunden und auch die Erfahrung hat mir sehr geholfen, einfach da jetzt in diesen Tunnel zu kommen und einfach sich vor allem auf sich selbst zu fokussieren. Ich glaube, das ist sowieso immer das Allerwichtigste, dann, wenn man live performen muss, dass man so für sich selber einfach das Gefühl hat, ja, ich fühle mich jetzt gut vorbereitet und ich gebe jetzt alles, mehr kann ich halt nicht tun.
Aber wie kommst du in diesen Tunnel?
Ja, diesen Tunnel, den habe ich mir, das war ein langer Prozess, das geht bei mir viel über Musik, das geht viel über Atemübungen, das geht auch viel über positives Gedankengut, das haben wir auch schon mal besprochen, Nils, also es geht viel darüber, Robin, du bist gut genug. Robin, du musst keinem was beweisen. Robin, du hast diese Spiele schon alle mal gespielt. Es gibt also keinen Grund, warum du jetzt denken solltest, dass es heute nicht klappt. Es geht um dieses Atemrhythmus zählen, also seinen Puls beruhigen. Und es geht halt durch diese Musik wiederum darum, diesen richtigen Fokus zu finden. Also da gibt es dann für mich ein paar Lieder, die ich immer rauf und runter höre, die mir einfach ja, helfen, eine gewisse Art von Routine zu finden. Ich glaube, Routine ist bei mir so ein bisschen vielleicht auch das oder der Schlüssel gewesen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Paula, bei mir ist es wirklich so, glaube ich, so regelmäßig immer wieder dasselbe zu tun und das Gefühl zu haben, der Tag ist so, wie der Tag eben sein soll. Es gibt keine bösen Überraschungen. Das hat mir, glaube ich, im Laufe der Zeit sehr geholfen, da so eine Art ja, Rhythmus, Routine zu kreieren. Ist es bei dir ähnlich?
Ja. Ich muss nur aufpassen, weil bei mir manchmal Routine zu Zwang wird.
Das kenne ich.
Grundsätzlich hilft Routine mir sehr und brauche ich auch doll. Also es hat angefangen, ich singe mich natürlich ein und dieses Einsingen wird auch dann immer länger. Und wenn man es dann nicht ganz auf die Stunde schafft, dann kriege ich dann schon Angst und denke, oh Gott, der Auftritt muss schief gehen, weil ich habe nur 50 Minuten von den 60 geschafft jetzt zeitlich. Dann habe ich jede Woche irgendwie letzten Festivalsommer so was Neues gehabt, wo ich dachte, das war jetzt der Grund, warum es gut lief. Und ich hatte so ein Schweißband bei einem Auftritt getragen, wo ich das erste Mal, seitdem ich spiele, so leicht war und einfach nur genossen habe und so da war. Und dann musste ich das natürlich immer tragen und ich habe es irgendwann verloren. Und der erste Auftritt ohne dieses Band war so schlimm, ängstlich vorher. Es ist alles gut gegangen, aber ich muss immer aufpassen, dass aus einer gewissen Routine, die gesund ist, nicht wird, wenn nicht alles zu 100% so ist wie da, als es geklappt hat, dann wird es heute schief gehen.
Ich kenne das einfach genauso, weil bei mir ist es auch nach wie vor noch so, dass es dann, ich will jetzt nicht so weit gehen, dass ich dann meine Frau anrufen würde und sagen würde, ey, bring mir das mal bitte. Aber es gibt zum Beispiel bei mir immer eine Uhr, die ich immer dabei haben muss. Aber die ist bei mir einfach mit so vielen positiven Gefühlen verknüpft und mit so vielen Erfolgen letzten Endes, dass ich immer denke, das ist so mein wichtigster Schatz in Anführungszeichen, um gleich vernünftig performen zu können. Und es gab 1, 2, 3 Spiele, wo die einfach geladen hat und ich habe sie zu Hause vergessen, so ganz banale Dinger. Und ich will nicht sagen, dass mich das in Panik versetzt hat, aber ich habe mich dabei erwischt, wie ich viel zu oft und viel zu intensiv einfach darüber nachgedacht habe, dass diese Uhr jetzt nicht da ist. Und deswegen, es ist ja im Prinzip somit schon ein Zwang, oder?
Voll.
Wie sind denn die Spiele gelaufen?
Ja, dadurch, dass ich das gar nicht mehr ganz genau weiß, war es auf jeden Fall keine Katastrophe. Was wiederum in der Konsequenz bedeutet, dass es jetzt auch nicht ja, lebenswichtig ist, ob ich jetzt die Uhr da habe oder nicht. Aber es geht halt mehr um einfach dieses positive Grundgefühl. Ich habe halt im Laufe der Zeit einfach gemerkt, es geht alles ums Gefühl. Es dreht sich alles um dieses, wie wohl fühle ich mich gerade und wie sehr bin ich gerade bei mir und mir selbst im Reinen. Und das ist so, ich meine, jetzt gucke ich auf ein paar Jahre Erfahrung auf dieser Bühne in Anführungszeichen zurück und ich habe einfach gemerkt, dass es bei mir ohne dieses positive Grundgefühl nicht geht und auch nicht klappt. So.
Voll, ich glaube, das ist der allergrößte Schlüssel. Ich will noch einen Punkt dazu erzählen, weil ich hatte noch einen bestimmten Zwang, weil ich immer ein bisschen mit Luft hadere auf der Bühne und ich dachte ganz lange, das wäre ein Ausdauerthema. Habe deswegen wahnsinnig viel Ausdauertraining gemacht. Und dann hatte ich einmal total viel Luft auf der Bühne und dachte, es liegt daran, dass ich zweimal die Woche in der Woche so und so lange etwas gemacht habe. Und dachte, damit die Auftritte pro Festival, muss ich immer zweimal die Woche dieses Training gemacht haben. Und dann hatte ich aber wieder nicht so gut Luft und habe irgendwann gemerkt, das hat überhaupt nichts mit dem Trainingsstand zu tun, weil ich von Anfang an, glaube ich, ready gewesen wäre. Sondern vielmehr mit diesem Panikmoment und dann schnürt die Luft zu und umso mehr ich ein Gesicht im Publikum sehe, was so aussieht als, also deswegen habe ich sehr mich damit identifizieren können, dass man Leute im Publikum anguckt und wie gucken die gerade und sind die zufrieden, wenn ich eine Person sehe, die unzufrieden aussieht oder enttäuscht im allerweitesten Sinne, dann schnürt sofort die Luft zu. Und ich kann so viel schlechter singen, natürlich ohne Luft. Und ich habe auch, glaube ich, neulich gelesen, dass auch was mit den Stimmbändern macht, wenn man Panik hat. Aber ja, deswegen, ich glaube auf jeden Fall auch sehr doll daran, dass das Allerwichtigste ist, dass man halbwegs zuversichtlich da rein startet, weil alles andere nur dazu führt, dass man schlechter ist, als man sein könnte. Und das wiederum macht es dann für weitere Sachen wieder schwerer. Aber ja.
Ich meine, bei dir, Paula, kam natürlich auch dazu, ich möchte mit dir nochmal ein Jahr zurückgehen, weil das ganz, ganz gut beschreibt. Bei dir ist gerade dieser Live-Aspekt auch und diese Fangemeinde vor der Bühne ist ja, so wie ich es erlebt habe, rasant gewachsen. Und vor allen Dingen hast du auch, bevor es so richtig losgeht, einen irren Kickstart gehabt. Weil das erste Mal, dass ich von dir gehört habe, war ein Jahr vorher beim Lollapalooza Festival in Berlin. Da hast du auf der kleinsten Bühne gespielt. Du hattest damals aber schon das Feature mit Casper. Bei kein Happy End. Und Casper war an dem Abend Headliner. Du warst ein Riesenthema bei der Sicherheitsbesprechung, weil alle dachten, ey, wenn jetzt Casper zu dieser Bühne kommt, das sprengt das Ganze, das ist alles viel zu klein, wir müssen mehr Sicherheitsleute schicken. Letztendlich hat es sich einigermaßen entspannt. Es war sehr voll, aber jetzt nicht total überfüllt. Aber das ist ja auch so ein Bild dafür, wie schnell du auf riesigen Bühnen und vor riesigem Publikum standst. Und das jetzt inklusive dem, von was du gerade gesagt hast, vor Publikum, was gar nicht in dem Moment zumindest unbedingt wegen dir da war.
Ich glaube, ich bin gerade ratlos, was ich antworten soll, weil ich glaube, dass man es nicht schnallt so richtig. Ich weiß nicht, ich könnte dir nicht mal sagen, ob ich nervöser bin, wenn ich Waldbühne eröffne für Peter Fox, wo ja wirklich niemand meinetwegen ist und auch niemand zu einem richtigen Zeitpunkt zur Bühne gegangen ist und das sind 22.000 Leute oder ich weiß, ich habe 300 Leute, die sich meinetwegen ein Ticket gekauft haben in einer Mini-Club-Show. Ich weiß nicht, ob der Puls und die Nervosität da jemals unterschiedlich waren. Deswegen, ich glaube, den Wachstum habe ich, wenn dann, als Freude und Dankbarkeit wahrgenommen, dass das Projekt mehr gesehen wird oder so. Und natürlich bei einer eigenen Tour, wenn sich das verdoppelt, fühlt sich das ein Riesengefühl von Dankbarkeit. Aber die Nervosität oder der Druckmoment auf der Bühne zu stehen, das hat wenig mit der Größe der Venue zu tun. Natürlich noch, es gibt andere Faktoren, die das beeinflussen, ob man weiß, dass die Crowd nicht so Bock hat oder so. Oder diese Größe, das habe ich auch so richtig erst sacken lassen können jetzt in Tokio, als ich mal lange weg war, lange nichts dafür getan habe und mal richtig Zeit hatte, die letzten 3 Jahre so einmal zu schnallen.
Wobei du ja diesen Aspekt angesprochen hast, gerade mit Vorband Peter Fox, 22.000 Leute, wo man davon ausgehen kann, dass auch wahrscheinlich 16.000 eigentlich ganz gerne wollen, dass jetzt Peter Fox auf die Bühne kommt und nicht du.
Vielleicht auch mehr.
Und gerade wenn du dann vorher gesagt hast, dass dich das total runterziehst, wenn du in enttäuschte Gesichter guckst.
Ja, das muss man aber auch lernen. Also Support spielen ist nicht eine Eigenbeweihräucherung und so. Und ich habe da kein einziges Gesicht gesehen, was in mir negativ ausgelöst hat, weil wenn ich Support spiele, freue ich mich in allererster Linie, dass der Act, für den ich da sein darf, mich ausgewählt hat und dass ich gerade da sein darf. Und im Idealfall kann man 2.000 bis 2.000 Leute dazu bewegen, sich die Sachen nochmal anzuhören. Bis dahin macht es einfach nur Spaß. Bei Peter Fox hatte ich das Glück, dass ich in irgendeinem Moment verrückte Schreie gehört habe, die ich als die Stimmen von Rogine und Lulu, meiner Mitbewohnerin, identifizieren konnte und gesehen habe, wie die so alle, die standen unten, wie die wirklich so alle um sich rum genervt haben. Aber deswegen, es hilft auch manchmal, so einen sicheren Anker zu haben, den man angucken kann. Deswegen, da hatte ich einfach nur Spaß.
Wenn ich das jetzt auf ich habe das gerade in meinen Gedanken versucht, wenn ich das irgendwie auf eine völlig weirde Art und Weise auf meine Arbeit übertragen müsste und würde, dann würde es ja so quasi darauf hinauslaufen, dass ich das mit einem Heimspiel und einem Auswärtsspiel vergleiche im Prinzip.
Voll.
Und wenn ich dann so in mich gehe, dann muss ich schon sagen, dass es für mich nicht vergleichbar ist, wenn ich jetzt zu Hause spiele oder auswärts spiele, weil wenn ich zu Hause spiele, habe ich schon immer das Gefühl, dass ich jetzt auch unseren oder meinen Fans wirklich was bieten muss. So. Das heißt, also da habe ich schon so das Gefühl, ich muss jetzt nochmal wirklich richtig präsent sein, weil das sind unsere Fans und die sind wegen uns da und wir wollen den vernünftigen Nachmittag bereiten. Also da fühle ich schon nochmal ein anderes Verantwortungsbewusstsein, wie als wenn ich jetzt auswärts spielen würde, weil da eben das komplette Stadion gegen einen ist. Das ist dann mehr so eine Art, okay, den zeige ich es jetzt. So, und ich versuche, dass sie heute wenig zum Lachen haben. So, das ist mehr so ein anderes Gefühl. Obwohl das ja eigentlich auch, merke ich jetzt gerade, während ich drüber rede, totaler Schwachsinn ist, weil die Spiele oder die Fans, die natürlich auswärts nicht im Stadion sind, die gucken sich das Spiel ja trotzdem vor dem Fernseher an. Also im Prinzip müsste man ja dann eigentlich genau das gleiche Gefühl haben, aber auf eine paradoxe Art. Ich weiß gar nicht, ob das gerade verständlich ist, oder?
Total, finde ich.
Naja, und es stimmt ja auch insofern nur halb, als dass die vorm Fernseher sitzen, die geben dir ja kein Feedback.
Das stimmt.
Also die Fans vor dem Fernseher kannst du enttäuschen, aber das kriegen die nicht mit. Was ich mich frage, wo bist du befreiter? Vor den Fans, wo du was bieten willst, wo aber dann natürlich, also vor den eigenen Fans, wo dann aber auch natürlich mehr Druck damit verbunden ist, oder vor den gegnerischen Fans, wo du im Grunde erstmal eher glänzen als scheitern kannst?
Ich glaube, mittlerweile macht es mir, glaube ich, gar nicht mehr ganz so viel aus, aber ich spiele tendenziell schon lieber zu Hause. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ich da, wenn wir da ein gutes Spiel abliefern, was zum Glück in letzter Zeit relativ häufig vorkommt, ja einfach mit vielen Menschen zusammen was Positives feiern kann. Und das mag ich immer so gerne. Das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich überhaupt diesen Sport so liebe, dass man einfach mit vielen Leuten, die irgendwie alle für das Gleiche stehen und das Gleiche möchten, was Tolles zusammen feiern kann. Und deswegen würde ich mich, glaube ich, wenn du mich jetzt vor die Wahl stellst, immer für ein Heimspiel entscheiden, auch wenn damit vielleicht ein bisschen mehr Druck verbunden ist, weil man halt eine gewisse Erwartungshaltung erfüllen muss, glaube ich.
Aber hast du auch diese Anker? Weißt du, wo deine Frau im Stadion ist? Weißt du, wo unser Producer Julian ist, wenn er da ist?
Selbstverständlich. Ich habe mir das auch direkt beim ersten Spiel, als ich jetzt hier bei Florenz unterschrieben habe, habe ich mir sofort zeigen lassen, ja, wo sitzt immer die Familie, damit da bloß auch überhaupt nichts schief gehen kann. Und wenn man dann auf den Platz läuft, dann wird einmal nach oben gewunken. Und natürlich ist man dann im Spiel im Tunnel. Und es ist jetzt auch eine Lüge, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde dann nur daran denken, dass ich ja weiß, meine Frau ist im Stadion. Aber es ist trotzdem einfach ein sehr schönes Gefühl, wenn man weiß, die Personen, die einem sehr wichtig sind, die sind mit dabei und geben einem so ein bisschen im übertragenen Sinne Kraft für vielleicht auch mal schwierige Momente, die wir jetzt ja vielleicht in deinem Kontext auch mal geben, so dass, keine Ahnung, irgendwas mal ausfällt oder du musst improvisieren, oder? Dass man dann einfach so eine Art sicheres Gefühl hat, weil Menschen da sind, die einem Kraft geben. Gibt es solche Situationen?
Was mir jetzt direkt einfällt, war der letzte Tourstopp in München. Da sind nämlich super viele Leute umgekippt, leider. Was ja erstmal was ist, wo ich auf der Bühne erstmal nichts großartig machen kann, außer die Crowd zu versuchen zu koordinieren, dass immer, wenn jemand umkippt, schnell Hilfe dahin kommt, ein Rettungsweg gebildet wird und alles. Aber das war wirklich so hintereinander 5 Songs abgebrochen. Und ich habe so richtig gemerkt, boah, die Show kommt gar nicht ins Rollen. Und da habe ich so einen Frust empfunden, weil ich das Gefühl hatte, ich konnte nicht den Leuten bieten, für was sie hier ein Ticket gekauft haben. Gleichzeitig wollte ich aber natürlich, dass jeder sicher ist und so. Also es war kein Frust gegen Menschen gerichtet, die umgekippt sind, aber so ein Gefühl von, Mist, wie schaffe ich es irgendwie hier wieder reinzukommen, und dass alle hier rausgehen mit einem Gefühl von, das war ein schöner Abend und nicht, oh, ich bin total genervt, jeder Song wurde abgebrochen. Und da dann die Ruhe zu bewahren, sind, glaube ich, für mich solche Panikmomente. Oder wir hatten auch 2 Ausfälle, also Stromausfälle. Das ist auch ein bisschen hart, aber da kommt man gut durch. Aber da habe ich mich immer gefreut. Mein Anker war da Friso, der mit auf der Bühne war. Den kann ich einmal mich umdrehen. Dann sieht auch niemand mein Gesicht. Dann kann ich einmal so durchatmen, mir Sicherheit suchen in seinem Blick und weitermachen. Aber ja, das sind so die Herausforderungen. Und ich glaube, man kann jede Herausforderung auf der Bühne annehmen, solange man authentisch bleibt und auch ehrlich kommuniziert. Aber das muss man auch erstmal lernen und sich nicht von der Enttäuschung tragen lassen, dass man denkt, alle anderen sind gerade enttäuscht von dir.
Ich wollte eigentlich gerade ganz woanders hin, aber ich möchte an der Stelle kurz einhaken, gerade was dieses Umkippen angeht und auch das Awareness-Thema. Wurdest du auf sowas vorbereitet, auf diese Situation, wie man damit umgeht, was passiert, wenn jemand umkippt, und eben gerade auch, was du angesprochen hast, wenn Awareness-Themen auftreten? Also das ist ja bei den großen Festivals, ist das ja wirklich mein Hauptjob, auf den großen Bühnen zu stehen, im Vorfeld immer wieder Ansagen zu machen, Leute, achtet auf eure Grenzen, achtet auf die Grenzen der anderen, und so quasi präventive Awareness-Arbeit zu machen, dass alle gemeinsam eine gute Zeit haben. Und ich halte das für wahnsinnig sinnvoll. Aber tatsächlich war genau das auch ein Aspekt, über den wir neulich gesprochen haben, inwieweit man auch KünstlerInnen darin schulen sollte, mit kritischen Situationen im Publikum auf der Bühne umzugehen.
Also ich wurde vorher nicht geschult, aber ich glaube, man lernt es schnell. Bevor ich anfange zu spielen, kommt von mir eine Awareness-Ansage und auch die Bitte, dass jeder, der sich unwohl fühlt, sofort sich an Security wenden soll. Dafür gibt es auch vorher in unserem Security-Briefing von meinem Tourmanagement extra Wünsche, wie mit was umgegangen werden soll. Und natürlich kommt es ein bisschen auf die Gegenseite an vom Seku-Team, wie perfekt das unseren Wünschen entsprechend ausgeführt wird. Aber in aller Regel sollte immer das Security-Team angesprochen werden können und auch dann entsprechend Hilfe geleistet werden. Und es gibt Venues, wo es manchmal leider enttäuschend ist, wo man dann von der Bühne aus mithelfen muss. Und da, man sieht nicht alles, aber man sieht zumindest manchmal gewisse Momente, wo man dann halt eben abbrechen kann und sagen kann, stopp, seht ihr nicht, die winken, da winken 40 Leute so, wir müssen dahin. Gerade was so übergriffige Themen anbelangt oder so, das kriege ich natürlich auf der Bühne gar nicht mit und bin darauf angewiesen, dass Leute um sich herum aufmerksam machen. Und im letzten Schritt kann man sich immer, also soll sich das Eco-Team immer an uns wenden, damit wir das irgendwie entsprechend lösen und Leute auch dem Konzert verwiesen werden. Aber das sind natürlich Bewegungen, Nuancen, Dinge, die ich bei mehreren tausend Leuten einfach leider nicht mit beurteilen kann. Ja, und hoffe, dass dementsprechend die Ansage hilft. Ich glaube, gerade was dieses Umkippen anbelangt, wenn du nicht komplett kalt bist, dann, sobald du es mitkriegst, versuchst du ja einfach so gut wie möglich von der Bühne aus zu koordinieren, zu stoppen, zu schauen, dass das Rettungsteam so schnell wie möglich den Weg dahin schafft und dann halbwegs sicher hoffentlich weiterzumachen, ja.
Nur weil du es jetzt gerade angesprochen hast, würde ich da gerne auch nochmal drauf eingehen. Du sagst, sowas kann einen nicht kalt lassen, und das ist natürlich auch so. Wie ist es ganz generell bei dir, Paula? Hast du Schwierigkeiten, so dich deinen Emotionen auf der Bühne hinzugeben, oder lässt du dich einfach so treiben? Hast du damit, wie gehst du damit um? Weil natürlich gibt es Emotionen auf der Bühne. Versuchst du die zu verstecken, weil du halt jetzt gerade performen musst, oder gibst du dich denen so ein bisschen hin?
Ganz im Gegenteil, ich versuche total, diese Gefühle zu fühlen, aber mehr die spezifischen für die Songs als jetzt Frust oder Angst oder so. Aber es kommt total drauf an, es gibt Tage, die sind so oder so, oder auch Konzertmomente innerhalb eines Konzerts, die total unterschiedlich sind zwischen, am allerschlimmsten ist, wenn ich Klavier spiele, da könnte ich, glaube ich, parallel, könnte jemand meine Gedanken Buch mitfüllen, wenn man das auf eine Tour rechnet. Teilweise habe ich das Gefühl, da ist irgendwas nicht ganz normal bei mir im Kopf, wie viel ich parallel zu, ich singe, muss mich krass konzentrieren auf diese Tasten, und in meinem Kopf geht durch, wer ist heute alles da? Wer wäre jetzt sauer, wenn ich das nicht? Und gestern habe ich eigentlich den Lockenstab ausgestellt? Ich weiß es gar nicht. Und wenn ich wieder nach Berlin komme, muss ich auf jeden Fall neues Katzenfutter kaufen. Das ist wirklich so durcheinander, was ich denke, wenn ich Nie verliebt spiele, zu Momenten wie Snoopy oder so, wo ich mich jedes Mal so fallen lassen kann, weil ich da auch teilweise liege und wirklich keine Leute sehe. Und mich oft, weil ich mich zu doll dann in das Gefühl fallen lasse, auch dabei erwische, dass ich anfange zu weinen oder so. Das ist für mich auf jeden Fall die schönste Form von das Ausführen, dass die verschiedenen Nuancen von Songs, die man hat, auch richtig zum Ausdruck kommen und alle miteinander irgendwie was fühlen.
Finde ich total spannend, wenn ich das auch jetzt mal wieder auf meinen Beruf so ummünze. Dann hatte ich schon oft das Gefühl, gerade auch zu Anfang meiner Karriere, dass mir so meine Sensibilität, so will ich es jetzt mal nennen, und meine Emotionalität so ein bisschen auch im Weg gestanden haben, weil es schon bei uns so ein Geschäft ist, wo man keine Schwäche zeigen darf, wo man Sachen runterschlucken muss, wo man halt funktionieren muss und wo einem das auch so gefühlt tagtäglich suggeriert wird. Und deswegen hatte ich da schon oft Probleme mit, weil ich hatte halt schon von Anfang an und heute noch mehr, weil ich natürlich auch viel mehr Lebenserfahrung habe, aber immer das Gefühl, dass Sensibilität und Emotionalität auch total mit Empathie einhergeht und mit, ich weiß gerade, wie ich mich fühle, kann mich aber auch in einen anderen Menschen reinversetzen. Das heißt, ich habe also das nie als Schwäche wahrgenommen, sondern dass es eine Stärke ist und mir auch nicht im Weg stehen sollte. Deswegen mal an dich gefragt, hast du das Gefühl, dass diese Emotionalität, diese Sensibilität, die auch schon mal im Weg standen für die Ausführung deines Berufs oder?
Gerade in Bezug auch auf die möglichen Panikattacken, von denen du erzählt hast. Oder dieses Panikgefühl, das sich frei macht.
Ich würde es nicht Panikattacke nennen.
Ja, falscher Begriff, entschuldige.
Ach, alles gut, hätte ja sein können, aber ich glaube nicht, dass das bei mir ist. Ja, stimmt. Ich hätte jetzt erstmal Tendenz Nein gesagt, weil ich das immer als Vorteil wahrgenommen habe, der nervig ist, aber trotzdem im Endeffekt ein Weg, für den ich mich immer entscheiden würde. Aber ja, in solchen Momenten, wo man, also ich muss vielleicht nicht bei 4000 Leuten empathisch mit jedem Menschen im Raum sein, ob jeder Person das Recht ist, wie ich gerade das Konzert mache, und ob ich das dann mehr so oder so hätte machen sollen und das in einem Blick mir einbilde zu lesen, dass die Person gerade denkt, nee, das war mir jetzt nicht die 40 Euro wert, habe ich drauf gespart, hätte ich mir sparen sollen. Sowas vielleicht als Momente, wo ich Angst kriege. Aber insgesamt würden mir jetzt wenig Sachen einfallen, wo ich denke, boah, das ist so ärgerlich, so viel zu fühlen. Also, wie gesagt, das ist anstrengend. Das geht dir wahrscheinlich auch so. Aber ich würde immer sagen oder mich immer dafür entscheiden, empathisch zu sein, sensibel zu sein.
Wie geht es dir dann gerade, wenn du auch beschrieben hast, dass du dich bewusst in diese Gefühle der Songs reinsteigerst. Bevor wir dazu kommen, wie es dir danach geht, geht es mir vielleicht, glaube ich, erstmal darum, wie du auf sowas vorbereitet wirst. Also die Bühne ist ja ohnehin ein Instrument, was alles intensiviert. Wenn du auf der großen Bühne stehst, wenn alle dich angucken, alles, was an Emotionen kommt, alles, was passiert, wird erstmal größer, fühlt sich größer an. Und auch du selbst wächst ja für das Publikum. Oder anders gefragt, welche Macht hat die Bühne?
Ich würde erstmal dem widersprechen, dass die Bühne einen größer macht, weil ich glaube, gerade in den ersten 1,5 bis 2 Jahren hat sie mich vor allem kleiner gemacht.
Okay.
Und ich habe mich nirgendwo kleiner gefühlt als auf Bühnen.
Warum?
Weil ich so unsicher war, ob ich das kann und ob ich dem gerecht werde. Und gerade bei wirklich kleinen Bühnen, die auch echt klein sind im Sinne von nicht so hoch, ist so ein 1,65, 66 Körper wie ich auch kleiner als die Menge. Da hilft dieser 10 Zentimeter Bühnenabsatz nicht. Das heißt, man fühlt sich auch generell klein, weil man die Leute nicht sehen kann, für die man gerade singt. Und ja, also ich einfach ganz viel oder glaube ich selten mit so viel Zweifeln mich gefühlt habe wie da.
Obwohl doch die Rückmeldungen, die du bekommen hast, berichtige mich, wenn es falsch ist, sehr, sehr überwiegend sehr, sehr, sehr positiv waren.
Ja, und dann siehst du einen TikTok, wo du den Ton nicht getroffen hast und denkst, du solltest aufhören zu spielen. Oder ja, merkst es beim Singen. Es gibt teilweise Kleinigkeiten, auf die ich bei bestimmten Songs achte. Ich weiß, da achtet kein anderer Mensch drauf. Und wenn ich es nicht so geschafft habe, wie ich es wollte, ist der Song genauso, als hätte ich es geschafft. Mhm. Aber wenn ich das nicht geschafft habe, kostet mich das teilweise 2 Songs wieder in Modus zu kommen, weil ich so sauer darüber bin, dass ich gerade nicht das liefern konnte, was ich erklärt liefern wollte. Deswegen mit diesem Druck und diesem, in dem Moment, es gibt teilweise Songs, da gibt es eine Stelle, da warte ich 4 Songs vorher, denke ich schon, boah, hoffentlich schaffe ich da den Aufgang vom Ton. Mhm. Hoffentlich greift heute das und das. Und ja, deswegen, ich habe mich da auf jeden Fall oft nicht groß gefühlt. Und auch nicht die großen Gefühle von Jubel oder sowas. Da, glaube ich, bin ich resistenter gegen. Also, ich habe das auf dieser Tour einmal gemerkt.
Es wirkt gerade so ein bisschen so, als wenn du, dass du so viel während deiner Auftritte nachdenkst und so viel schon in der Zukunft bist, dass mir die Frage auf der Zunge lag, gibt es Momente, wo du bei deinen Konzerten selber gar nicht anwesend bist?
Ja, voll. Das ist auch, glaube ich, mein größter Struggle. Es gab Momente, in denen ich mich richtig fallen lassen konnte darin, dass mir das eigentlich ja wirklich auch Spaß macht und das für mich die besonderste Form von Musik erleben ist, die Leute zu sehen, die das auch kennen und zusammen etwas fühlen. Und dann darf ich ja noch alle sehen und stehe nicht im Publikum und sehe nur die andere Person, die es fühlt, sondern ich darf gleich so viele Leute quasi mit mir vereint wissen. So. Dieses Gefühl kommt überwiegend, wenn ich einmal schaffe, diesen Druckpol auszuschalten. Und es gibt Konzerte, da passiert es leider gar nicht. Aber es sind mehr Konzerte geworden letztes Jahr. Und sobald ich das hab und mich fallen lassen kann, ist es schön. Und ich muss aber immer noch auch schrauben daran, dass ich verstehe, wie dieser Moment zustande kommt. Dass ich eben nicht die ganze Zeit verkopft bin. Und wie gesagt, habe ich mich mit Friso drüber unterhalten und er hat etwas erzählt, was er auf der Bühne gesagt hat und so dachte, oh Mist, klang nicht so gut. Also völlig scherzhaft, aber dann meinte ich, ja, ich glaube, das hätte mich so eine halbe Stunde gebraucht, wenn ich das gesagt hätte oder etwas Vergleichbares, da wieder reinzukommen in meinen Modus, weil ich bestimmt noch die nächste halbe Stunde gedacht hätte, scheiße, das hätte man anders formulieren können, oder? Das wäre schlauer gewesen, so oder so. Und ich hatte teilweise schon so Momente, wo ich bis Ende des Konzertes einfach nur noch am Kämpfen war, irgendwie wieder reinzukommen und nicht die ganze Zeit darüber nachzudenken, wie bescheuert das wahrscheinlich gerade war nach außen.
Fällt dir so ein Moment ein?
Ja, aber wenn ich Lust hätte, sie zu teilen,
dann
würde ich mich auch nicht so für sie schämen.
Für mein Verständnis, diese Momente, die du gerade beschrieben hast, wo du es dann in diesen Modus schaffst, dich fallen lassen zu können, sind das dann auch die einzigen Momente auf der Bühne, die du so wirklich genießen kannst? Oder ist trotzdem das gesamte Konzert und dieses auf der Bühne stehen ein einziger Genuss so für dich?
Weder noch. Ich glaube, ich würde nicht sagen, dass das die einzigen Momente sind, weil selbst wenn ich manchmal so verkopft bin, gibt es dann irgendwen im Publikum, mit dem man Blickkontakt hat und sieht, der Person bedeutet das gerade was. Und das freut mich dann wiederum auch, egal wie unzufrieden ich jetzt gerade mit einem Ton war oder so, dass dann die Wertigkeit davon schlägt so doll diesen Zweifel. Deswegen gibt es auch andere schöne Momente, aber ich würde auch nicht unterschreiben, es ist immer purer Genuss. Dafür ist es einfach, also ich konnte mich sehr doll auch damit identifizieren, was du am Anfang über diesen Druck gesagt hast und das Druck dieses ungreifbare Etwas ist, auf das man, glaube ich, auch nicht so gut vorbereiten kann. Weil das halt so doll einfach im Kopf stattfindet. Und ja, das war auf jeden Fall oder ist auch immer noch eine Reise, das einzuordnen und einzusetzen teilweise.
Mir wird immer so, vor allem von außen suggeriert, dass ich so jedes Spiel und jede Sekunde immer total genießen muss, weil es doch so in den Köpfen der Leute das Schönste ist, was man so machen kann. Ne? Also wie viele Kids träumen nicht davon, Fußballprofi zu werden und du bist halt einer von denjenigen, der es geschafft hat und deswegen muss man es doch tagtäglich genießen. So und trotzdem habe ich mich so oft schon während meiner Karriere dabei erwischt, wo es halt eben kein Genießen war, wo es mehr echt so ein, boah, ich muss mich jetzt da durchkämpfen und ich muss jetzt mir wirklich einreden, dass es hier gerade der schönste Beruf der Welt ist. Und natürlich weiß ich, dass ich super privilegiert bin und ich weiß es total zu schätzen, was ich hier alles erleben darf und machen darf. Und trotzdem gibt es so oft diese Momente, wo ich mir denke, ich habe mir das total anders vorgestellt eigentlich hier. So, und ich habe immer davon geträumt, Profifußballer zu werden. Wirklich, ohne Scheiß. Ich wollte es schon von Anfang an irgendwie werden. So. Und dann habe ich das geschafft. Und dann habe ich aber, wie gesagt, diese Momente erlebt, wo das überhaupt kein Genießen war, sondern wirklich so Arbeit und so, boah, so cool finde ich das ja eigentlich gar nicht. Und ich habe dann gemerkt, dass es zwischen dem Traum, den ich als Kind hatte und der Realität, in der ich jetzt lebe, teilweise eine riesengroße Diskrepanz gibt. Kennst du dieses Gefühl?
Absolut. Und ich wollte dir gerade total beipflichten, das eine ist ja extrem dankbar sein zu können und das auch zu sein. Und das bin ich auch. Ich würde mich auch nicht für was anderes entscheiden oder es soll auch sich nicht so anhören, als würde man sich krass beschweren oder wäre möchte hier doll sagen, dass wir den schlimmsten Job der Welt haben. Das auf gar keinen Fall. Aber das eine ist dankbar zu sein und das andere ist ja, jeder Job hat ja seine Herausforderungen. Und ich stelle meine Herausforderungen nicht über andere Jobs. Aber ich glaube, so wie ich, wenn ich jetzt ein Praktikum in der Pflege machen würde, hätte ich auch das Bedürfnis, abends mit jemandem drüber zu reden, was heute die Herausforderung war. Und genauso, finde ich, darf man das auch in diesen Jobs, weil das ist ja schrecklich, wenn du nicht weiter lernen und weiter irgendwie analysieren oder verarbeiten darfst. Und ich glaube, dass halt bei diesen Jobs, boah, jetzt wird es ein bisschen das Buzzword von heute, aber Druck halt so lange für mich zumindest, ich dieses Wort nicht gefunden habe für das, was ich empfinde, deswegen auch lange nicht darüber sprechen konnte. Mhm. Und das ist etwas, was ich vorher so auch noch nicht kannte. Also das war nicht, ich muss mehr lernen für etwas, ich muss besser vorbereitet sein. Das ist so ungreifbar gewesen. Aber seitdem ich das aussprechen kann, fällt es mir auf jeden Fall deutlich leichter. Und ich bin seitdem auch noch ein Stück dankbarer für den Job, weil ich ein Ventil gefunden habe, an dem etwas liegt, an dem ich schrauben kann. Und seitdem ich es ausgesprochen habe, nicht mehr so eine Wolke über etwas schwebt, die man nicht beschreiben kann.
Das klingt aber so krass viel nach Learning by Doing. Wurdest du auf das alles, was dann bei dir in so kurzer Zeit so groß geworden ist, vorbereitet bzw. begleitet?
Nein, aber ich glaube, du kannst auch niemanden darauf vorbereiten. Die einzigen Leute, mit denen ich die Erfahrung gemacht habe, dass es richtig hilft zu sprechen, sind entweder Leute, die ganze Zeit dabei sind und auch aktiv sehen, wie es dir geht oder was etwas auslöst. Also die wirklich one-on-one einschätzen können, was dieser Job heißt. Oder Leute, die es auch machen. Und das hat mir total geholfen, weil da bist du dann auch nicht undankbar. Wenn ich mit jemand anderem spreche, der manchmal im Bus heimlich gefilmt wird oder dass private Veranstaltungen irgendwie nicht mehr privat sind, das muss ich nicht nach außen tragen und mich quasi in Anführungszeichen beschweren. Aber manchmal tut's gut, mit jemandem, der das auch erlebt, zu sagen, fühlst du dich auch manchmal wie ein Clown? Ja, ich musste gestern auch wieder Clown spielen, da und da. Und dieses Ventil zu haben, dass Menschen einen verstehen, ohne dass man den einordnen muss in jedem zweiten Satz. Ich verstehe, wie privilegiert die Situation ist. Trotzdem gibt es die und die Situation, über die ich mal reden möchte. Das hat mir auf jeden Fall wahnsinnig geholfen. Aber ja, vorbereiten kannst du, glaube ich, auch nicht. Genauso wenig, finde ich, Öffentlichkeit. Darauf kann man nicht gut vorbereiten. Da wächst man rein, glaube ich.
Ist das so, Robin? Wie ist das bei euch in den NLZs, in den Nachwuchsleistungszentren? Also ich habe schon das Gefühl, bei uns in Leipzig, dass da, negativ gesagt, würden jetzt ganz viele sagen, die sind alle so glatt, die sagen alle nichts mehr und die sind alle so geschult in allem, in den Medien, Schulungen. Positiv gesehen habe ich schon das Gefühl, dass da eben genau so eine Vorbereitung passiert.
Na, ich weiß nicht, inwiefern man das positiv oder negativ sehen kann. Erstmal ist es ja so, dass ich mit diesem NLZ-Gedöns nichts an der Mütze hatte zum Glück. Das heißt, ich wurde.
Aber erlebst du es jetzt bei deinem Verein?
Ehrlich gesagt nicht, und da bin ich auch sehr froh drum. Und ich, wie gesagt, ich weiß auch gar nicht, inwiefern das negativ oder positiv ist. Ich glaube, die Konsequenz aus dem, was du gerade gesagt hast, ist ja schon so, dass viele Menschen heutzutage einfach nur noch Interviews geben und dann reden, aber nichts mehr sagen. Das ist ja schon die Konsequenz von diesen ganzen Schulungen. Hauptsache keine Baustellen aufmachen, Hauptsache nicht anecken, Hauptsache keine Kacheln auf Instagram irgendwie so verursachen. Das ist ja so ein bisschen das, was man immer so jetzt so mitbekommt. Ich weiß nicht, inwiefern das gut ist. Aber ich kann es natürlich verstehen, dass sich Spieler mittlerweile oder Personen der Öffentlichkeit generell einfach nur noch schützen wollen vor irgendwelchen Shitstorms, indem sie halt so wenig wie möglich aussagen und anecken. So, das kann ich schon nachvollziehen. Ich kann total mit dem relaten, was du gesagt hast, Paula, dass man da nicht so wirklich drauf vorbereitet wird. Und ich habe das am meisten gespürt tatsächlich an dieser Öffentlichkeit, dass man auf einmal jemand ist, nachdem sich so umgedreht wird. Und in meiner verzerrten Wahrnehmung, das ist ja auch gar nicht richtig, aber trotzdem denkt man ja auf eine arrogante Art und Weise, dass sich jetzt auf einmal jeder für einen interessiert und dass man die ganze Zeit beobachtet wird, so. Und damit hatte ich unglaubliche Schwierigkeiten, weil ich habe mich auch zu Anfang meiner Karriere, du kannst da gleich gerne auch was zu sagen, würde mich total interessieren, aber ich habe mich halt dazu entschieden, dass es bei mir keinen Unterschied gibt zwischen dem Fußballer Robin Gosens und dem Mensch Robin Gosens. Das heißt also, ich habe mir keine Fassade aufgebaut und ich bin nach wie vor immer noch in diesem Prozess, wo ich begreifen möchte, ob das richtig oder falsch war, damals mich so zu entscheiden. Aber das heißt, ich bin halt auch privat dieser total empathische Mensch, der halt nicht Nein sagen kann, der halt dann immer wieder Ja sagt zu einem Foto, zu einem Gespräch, zu irgendwas. Und ich weiß aber gar nicht, ob die wirklich Interesse an mir als Robin Gosens, als Mensch haben oder halt, ob die einfach nur Bock haben, mit dem Fußballer Robin Gosens gerade zu quatschen, damit sie eine geile Story haben, die sie erzählen können. Und da frage ich mich manchmal wirklich, ob es nicht besser gewesen wäre, einfach so eine kühle Fassade aufzubauen und sagen zu können, so ja, ich bin der Fußballer, aber privat bin ich halt einfach jemand anders und ich bin nicht nahbar und ich mache mein eigenes Ding, dann macht man sich vielleicht weniger Gedanken um Sachen und um andere Menschen. Das habe ich nie gemacht, beschert mir auch sehr viele fröhliche und schöne Momente, weil ich halt in lächelnde Kindergesichter schaue. Aber es hat schon auch dazu geführt, dass ich oft immer wieder vor diesem Struggle stand, wie soll ich jetzt mit der Situation umgehen? Gibt es bei dir diese Diskrepanz zwischen Bühnenfigur und Privatmensch? Hast du dir was aufgebaut?
Voll. Ja? Ich habe das relativ früh irgendwann Paula Hartmann von mir getrennt. Ich spreche auch über Paula Hartmann in der dritten Person.
Okay, krass.
Es war schön im Vorgespräch eben, wie du sagtest. Ja, ich war in meinem Jurastudium und dann wurde Paula Hartmann immer nerviger.
Zeitlich. Mir hat das total gut getan, weil ich vor allem ein bisschen abtrennen konnte. Dieser ganze Beruf ist ja schon so persönlich. Ich schreibe da meine intimsten Gedanken auf und gebe die einfach unbegrenzt. Jeder kann darauf zugreifen, wenn die wollen. Und lass mich ja aber auch beurteilen. Und das möchte ich nicht auf mich privat kommen lassen. Ich lasse mich als Paula Hartmann beurteilen und wir sind natürlich untrennbar eins irgendwie. Aber ob ich ein guter Mensch bin oder nicht, entscheidet kein Troll auf TikTok in meinen Kommentaren oder über das Musikvideo oder jemand, der was auf die Bühne wirft. Und das musste ich total trennen. Und auch als Paula Hartmann bin ich viel vorsichtiger. Ich gebe schon wahnsinnig ehrlich viel in die Texte und ich bin, glaube ich, auch in jedem Interview und wo ich bin, sehr, sehr ehrlich. Aber es gibt eine Grenze, bei der ich ganz doll aufpasse, mich zu schützen und manchmal bestimmte Sachen zu einem bestimmten Zeitpunkt vielleicht auch einfach nur nicht nach außen zur Bewertung freizugeben. Weil das ist ja wirklich, also du wirst ja konstant bewertet, ob es Aussehen, Kunst, ob du sympathisch genug warst, solche Sachen. Und das ist auch alles in Ordnung und ich verstehe auch da meine Figur, also dass ich eine Projektionsfigur und Projektionsfläche für Menschen bin, das ist auch alles in Ordnung, aber ich muss das ein bisschen trennen von wer ich privat bin, weil das können in aller Regel die meisten Leute ja gar nicht einschätzen.
Hat dir die Schauspielerei dabei geholfen? Ist Paula Hartmann eine Rolle oder gibt es Elemente, die du aus der Schauspielerei nutzt?
Nö, also Paula Hartmann ist schon keine Rolle, Paula Hartmann bin ja ich mit halt gewissen Schutzräumen, die noch nur mir vorbestimmt sind. Und einige davon kommen dann irgendwann doch durch die Musik raus, aber halt dann, wenn ich es für richtig empfinde. Aber was mir durchs Schauspiel geholfen hat, ist halt gerade dieses Reinsteigern, zum Beispiel auf einer Bühne. Wenn es diese Momente gibt von Fallen lassen, dann ist es, glaube ich, weil ich mich in meinen eigenen Song quasi fallen lassen kann. Und in dem Moment habe ich vielleicht kein gebrochenes Herz oder keinen ekstatischen Outbreak, der so einen Song wie Candy Crush schreibt, so. Aber das kann ich dann in den Momenten fühlen und das ist vielleicht, ich weiß nicht, ob es Überbleibsel vom Schauspiel ist oder eher der Grund, warum ich mal geschauspielt habe. Keine Ahnung, welches da was bedingt. Aber jetzt Robins Frage noch. Wollen wir nicht vergessen?
Ich wollte darauf eingehen und eben sagen, dass das genau eben eins der, vielleicht sogar das größte Problem ist, an der Trennung, die ich eben nicht vorgenommen habe. Dass ich also alles das, was über den Fußballer Robin Gosens berichtet wird, mit nach Hause nehme und mich damit auseinandersetzen muss, beziehungsweise sehr lange damit auseinandergesetzt habe. Es hat total lang gedauert, bis ich das kanalisieren konnte und bis ich halt eben einordnen konnte, die Medien, die schreiben halt in diesem rauf und runter, es gibt nur Extreme, es gibt keine objektive und vernünftige sachliche Meinung mehr. Es wird ja auch von den Medien zwangsweise oder zwangsläufig immer nur noch in Schlagzeilen gedacht und das führt ja automatisch zu extremer Berichterstattung. Und bis ich da für mich halt eben diesen Kanal gefunden habe, okay, du bist nicht so gut, wie die Medien schreiben, aber du bist auch nicht so schlecht, wie die Medien schreiben, sondern du bist halt irgendwas dazwischen und das dazwischen entscheidest aber du. Und beziehungsweise das können nur die bewerten, wie du gerade gesagt hast, die eben tagtäglich mit dir zu tun haben. Es hat echt lange gedauert und das hat wirklich daran gelegen, dass ich eben da keine Trennung vorgenommen habe. Also ich konnte das nicht an mir abschmettern lassen. Ich habe das mit nach Hause genommen und habe da ewig drüber nachgedacht. Und das klappt bei dir auch.
Also es hilft mir zumindest sehr, das so einzuordnen. Und ich wollte gerade noch dazu fügen, ich glaube, dass unsere Trennung wahrscheinlich inzwischen total ähnlich ist, nur dass ich noch über Paula Hartmann als Paula Hartmann spreche und du sagst, du trennst es nicht. Aber zum Beispiel, wenn ich privat irgendwo jemanden treffe und jemand ein Foto machen möchte, dann bin ich Paula und dann sage ich auch nicht nein oder so. Also die Situationen sind, glaube ich, gleiche, an denen wir festmachen, nur dass wir es vielleicht unterschiedlich betiteln. Mhm. Aber was ich noch sagen wollte, warum ich, oder hinzufügen zu dem Punkt mit diesem oben und unten und dass man was dazwischen ist, da stimme ich total zu. Ich lasse mich von meinem privaten Umfeld bewerten, wenn mein privates Umfeld, meine engsten 5 bis 10 Menschen mir nach einem Jahr sagen, hey, die ist voll unsympathisch geworden, die hört nicht mehr zu oder so. Daran lasse ich mich gerne messen und dann würde das was mit mir machen. Aber das lasse ich, wie gesagt, nicht jemanden bewerten, der es meiner Meinung nach nicht beurteilen kann. Total. Jetzt zum Beispiel, wenn jemand diesen Podcast total unsympathisch findet, dann ist das völlig in Ordnung. Aber das heißt nicht, dass ich privat für alle unsympathisch bin und das fühlen muss. Aber wofür es mir vor allem auch geholfen hat, ich habe das Gefühl, dass Fame in der kleinsten Form schon auf eine neue Stufe Mensch hebt, die sich ja gar nicht mit deiner so menschlichen Erfahrung deckt, weil du bist ja immer noch der gleiche Mensch. Total. Also du bist ja nicht auf eine neue menschliche Stufe gekommen. Ja. Aber dass sowohl im Negativen wie auch Positiven Leute dich halt anders behandeln, das wollte ich auch nicht auf mich beziehen. Also warum jetzt jemand netter zu mir ist und ich doch noch eine bessere Behandlung irgendwo kriege, das liegt nicht daran, dass ich der krassere Mensch bin. Aber dass mich manche von vornherein scheiße finden und zum Beispiel auf einer Party von Freunden erstmal ignorieren und erstmal so kritisch sind, das hat auch nichts mit mir zu tun. Das hat halt mit Paula Hartmann zu tun und das sind die Folgen davon, das zu sein. Aber das versuche ich durch diese Trennung halt mir bewusst zu machen und nicht persönlich zu nehmen. Und wie du eben, weder das Negative noch das Positive so. Ich messe mich sehr doll an meinem privatesten Umfeld und wie ich da stattfinde.
Boah, das nehme ich mir, glaube ich, auf jeden Fall aus dieser Folge mit. Da habe ich absolut noch Nachholbedarf, ehrlich. Weil auch diese Szenerie, die du jetzt beschreibst mit dem, dass man nie weiß, warum man jetzt gerade anders behandelt wird als jemand anders. Und das hat sich, bis heute hat sich mir das nicht erschlossen einfach. Ich habe da so große Schwierigkeiten mit und es ist ja schon wirklich Jahre, dass mich das begleitet. Aber ich kann einfach nicht verstehen, warum ich jetzt eine andere Behandlung kriegen sollte oder dürfte, nur weil ich halt eine Person bin, die in der Öffentlichkeit steht. Ich habe dadurch ja keinen anderen Status. So, ich bin, wie du schon sagst, kein anderer Mensch. Und dennoch machen andere einen anderen Menschen aus mir. Und damit habe ich riesengroße Probleme. So, und ich glaube, das hat aber, wie gesagt, auch wieder damit zu tun, dass ich halt eben ja halt diese Kunstfigur Robin Gosens, wenn man so nennen will, oder diesen Fußballer Robin Gosens nicht von mir selbst so abspalten kann, weil ich bin halt, ob ich jetzt Fußballer bin oder Familienvater Robin, das ist für mich kein Unterschied und mir gibt es auch nichts, wenn Leute mir dann jetzt irgendwie imponieren wollen, indem sie mir eine extra tolle Behandlung geben. So, weißt du, was ich meine?
Na, vor allen Dingen führt ja das eher zu einer Unsicherheit. Wenn du das Gefühl hast, die Menschen reagieren gerade unrealistisch nett oder unrealistisch enthusiastisch auf mich. Gefällt
aber
ihnen
wirklich? Aber es tun auch Leute mit Absicht unrealistisch, oder, ja. Egal. Mhm.
Ja, aber das macht es ja...
Unrealistisch doll zeigen wollen, dass sie einen nicht kennen.
Total. Ja, total. Und das macht ja, also das stellt ja immer die Frage, okay, aber mit welcher Person kommuniziert die gerade? Mit dem Fußballer Robin Gosens oder mit dem Menschen Robin Gosens? Und so führt es vor allen Dingen einfach zu einer extrem krassen Unsicherheit, die, egal wie stark man auch das schafft, das zu trennen, immer wieder zu Schwierigkeiten natürlich führen kann.
Und in der Konsequenz halt, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Paula, aber bei mir auf jeden Fall dazu, dass es mir unglaublich schwer fällt, mittlerweile neue Leute kennenzulernen. So, weil ich halt einfach auch nicht mehr wirklich weiß, an wem haben sie denn jetzt überhaupt gerade Interesse. So, und ich war lange Zeit auch sehr naiv und habe das dann einfach so aufgenommen und habe dann so getan, als wenn das einfach, ja, der will, hat jetzt einfach richtig Lust, mit Robin Gosens zu reden, also dem Menschen jetzt. Hab dann aber im Nachhinein rausgefunden, dass der vor allem mit mir befreundet sein wollte, weil er halt mit einer Person der Öffentlichkeit so sich anfreunden wollte. Und das hat irgendwie schon dazu geführt, dass man total vorsichtig wird, auf wen man sich einlässt und wen man sich öffnet, oder?
Also, ich bin schon mal froh, dass ich nicht suche.
Gut, ja.
Also, dass mein Grundkreis gefestigt ist. Und ich nicht darauf angewiesen bin, neue Leute zu haben. Mhm. Und dann, was ich dabei schwierig finde und wo ich dir auch zustimme, dass eine Trennung halt nie ganz möglich ist. Im Endeffekt bist du 24 Stunden am Tag Robin Gosens und ich 24 Stunden am Tag Paula Hartmann. Ob es jetzt privat Paula Hartmann ist oder Paula Hartmann die Sängerin, das bin ja die ganze Zeit ich.
Voll.
So, ich habe keine Schauspielerin, die das für mich kurz durchzieht. Mein Job nimmt 80% meines Lebens ein. wahrscheinlich spielt das auch eine Rolle in wer ich bin privat inzwischen und worüber ich mir Gedanken mache oder was. Ich finde das zum Beispiel gerade bei Partnern doll. Ich möchte nicht 24 Stunden am Tag über Paula Hartmann sprechen und ich möchte auch nicht, dass das ein Faktor spielt. Noch schlimmer ist aber die Vorstellung, dass mir jemand 24 Stunden am Tag vermittelt, wie egal Paula Hartmann ist. Weil davon gibt es auch ein paar Leute und auch ein paar befreundete KünstlerInnen, die mit sowas strugglen, dass der Mensch, der dir am nächsten steht, also am meisten sich für dich interessieren, dich auffangen sollte, wie du es auch andersrum tust, dir konstant das Gefühl gibt, dass es nicht wichtig ist.
Ja, voll.
Und das ist dann wieder eine weirde Trennung, weil im Endeffekt, ob wieder das Pflegebeispiel oder Musik machst, am Ende des Tages, wenn man sich sieht, bespricht man doch, was man gemacht hat und man interessiert sich ja für sein Gegenüber. Ob das jetzt ist, dass ich sage, wie der Auftritt war oder wie heute Patienten waren, sollte dich ja so oder so interessieren. Und daran messe ich auch, glaube ich, neue Leute einfach, ob man da ein normales Medium schafft. Und ich glaube, ich habe schon auch Verständnis dafür, dass Leute teilweise nicht wissen, wie der beste Umgang ist. Ich habe eine Freundin, die ich nach einigen Jahren wieder gesehen habe und die total Angst hatte, dass ich denke, schon nachdem wir wieder lange zusammen waren, dass ich denke, sie hätte irgendwie mit falschen Intentionen geschrieben und sie gar nicht wusste, wie sie das gut rüberbringen konnte. Aber ich glaube, man merkt sehr schnell, schreibt dir gerade jemand, weil man was möchte und auch mit welcher Art und Weise jemand mit einem kommuniziert oder ist das aufrichtig? Und wenn es sich aufrichtig anfühlt, dann habe ich auch keine Angst, das einzugehen. Dann bis jetzt wurde ich auch noch nicht verarscht oder habe das Gefühl, ich habe den falschen Menschen Eintritt in mein Herz gelassen. Und wenn es passieren sollte, dann wird es wehtun, aber dann bin ich froh, dass ich alle anderen, die in der Zwischenzeit einen Platz kriegen konnten, trotzdem Teil meines Lebens jetzt nennen darf. Das habe ich so verwirrend ausgedrückt, aber ich hoffe, man hat verstanden, was ich sagen wollte.
Ich will am letzten Punkt einmal einhaken und dann auch langsam mit euch zum Ende kommen.
Ich muss aber noch meine Frage stellen.
Die kriegst du noch,
Ja, stimmt. Hoch, ja, die ist
heilig,
immer noch
hoch und heilig versprochen.
Ja, und jetzt denken alle, die ist so besonders, weil die kleine Frage.
Was hast du heute gefrühstückt, Robin?
Wollte ich die ganze Zeit schon fragen. Welche Milch trinkst du im Kaffee?
Dieser Aspekt, den du gesagt hast mit der Freundin, die dich lange nicht gesehen hat. Ich glaube, dass man auch nicht vergessen darf, dass es natürlich auch für beide Seiten insofern schwierig ist, als dass natürlich immer eine Situation entsteht, wo euer Gegenüber viel mehr über euch weiß, und das ist bei dir natürlich nochmal besonderer, Paula, als ihr über die Person. Euch tritt ein Fremder gegenüber, aber der fremde Person weiß ganz genau, wer ihr seid und weiß auch viel über euer Leben. Jetzt blöd runtergebrochen, habe ich mich natürlich auf dieses Interview vorbereitet und wusste sehr, sehr viel über dich im Vorfeld und du kommst auf mich zu und weißt erstmal nichts über mich. Also da steckt ja auch eine Diskrepanz drinne und es geht dann einfach in so einer Situation immer darum, okay, wie kann man das abgleichen, wie kann man das ausblenden und wie findet man da zueinander?
Da möchte ich aber die Angst nehmen, weil ich glaube, die Unterschiede, also wenn du jedes Interview von mir studiert hast, jeden Song analysiert und sonst was, dann weißt du vielleicht ein paar Abrisspunkte, weißt auf gar keinen Fall, wie ich privat in einer Freundschaft bin und was ich über dich weiß. Das, was du in Interviews über mich erfahren hast, das kriege ich in einem Treffen aus dir raus, wenn ich an dir interessiert bin und wir eine Freundschaft aufbauen. Und was du dafür quasi in unserer Freundschaft einen neuen Menschen kennenlernst, das ist genauso ein neuer Mensch. Und also eine private Beziehung zu führen, ist was so anderes als die Informationen, die du durch Öffentlichkeit abstecken kannst. Und wie gesagt, natürlich wirst du gewisse Sachen wissen. Oh, letztes Jahr ging es dir schlecht. Oh, ihr Job besteht daraus, zu schreiben und auf Bühnen zu sein oder so. Aber was ich privat gerade mache, wo ich mich aufhalte, worüber ich mir Gedanken mache, das weißt du ja nie so wie in einer Freundschaft. Und dieser Austausch ist so ein anderer. Und wie gesagt, dann ist es vielleicht manchmal so, dass ich mehr Fragen stelle, weil ich Aufholbedarf habe. Aber der Punkt, an dem man wieder informationsgleich ist, kommt, glaube ich, so viel schneller, als man denkt.
Was eine sehr schöne Einordnung und tatsächlich auch ein sehr schönes Schlusswort ist,
zu kommen.
Um dich dann bald privat zu treffen, vor allen Dingen aber, um eben genau nicht das Schlusswort zu haben, sondern jetzt die alles entscheidende Frage für den Podcast.
So, jetzt kommt die Enttäuschung. Eine halbe Stunde auf die Frage gewartet, jetzt gar nicht so groß. Aber mich hat wahnsinnig interessiert, weil jetzt haben wir auch im Vorgespräch einmal, habe ich es angesprochen und da waren verhaltene Reaktionen. Deswegen habe ich immer noch keine Antwort so richtig drauf. Aber was ich mir gedacht habe, was meine Vermutung ist und ich weiß nicht oder möchte herausfinden, ob es so ist. Ich habe mich gefragt, beziehungsweise habe das Gefühl, dass im Fußball, vor allem im Profifußball, viel, viel früher erkannt wurde, wie wichtig es ist, Spieler mental darauf vorzubereiten. Also dass irgendwann, zumindest wenn ich Podcasts mit Fußballern höre, dass oft von so Mentalcoaches gesprochen wird oder Leute, die einem an die Seite gesetzt werden, dass Vereine eben verstanden haben, du kannst so viel du willst die Woche trainieren, wenn beim Spiel XY oder wenn dieser Spieler sich immer aus der Fassung bringen lässt, weil es ein Auswärtsspiel ist oder so, muss man die Leute auch dahingehend vorbereiten. Und das interessiert mich so doll, wie da deine Wahrnehmung ist, weil da habe ich das Gefühl, haben KünstlerInnen noch großen Aufholbedarf, weil es fühlt sich ja so an, du müsstest das einfach können, geh auf die Bühne und spiel halt so, wenn du dafür gemacht bist, sonst lass es. Aber dass ich mir auch vorstellen könnte, dass wahnsinnig vielen Leuten, inklusive mir, helfen würde, auch da jemanden an der Seite zu haben, der einen einfach auf gewisse Sachen vorbereitet, wie man in einen gewissen Modus reinkommt. Und da interessiert mich seit Anfang der Folge brennend, wie deine Wahrnehmung in eurem Berufsfeld ist.
Ich finde die Wahrnehmung total interessant. Die kann ich 0,0 teilen tatsächlich.
Wishful thinking dann.
Die Illusion, die muss ich dir auch nehmen, weil ich weiß nicht, wie es bei euch abläuft, aber ich kann dir auf jeden Fall bestätigen, dass auch wir da unglaublich viel Arbeit noch vor uns haben. Gibt noch ganz viel Nachholbedarf, was das angeht. Bei uns jetzt persönlich hier in meinem Verein gibt es keinen Psychologen, gibt es keinen Mental Coach, also man ist da schon sich selbst überlassen. Es gibt mittlerweile einige Fußballer, die das extern machen und die so die Wichtigkeit von mentaler Gesundheit für die eigene Leistung erkannt haben, weil es ist nun mal einfach Fakt, da gibt es genügend Evidenz dazu, dass nur ein freier Kopf auch dazu führt, dass man vernünftig funktionieren kann, sowohl im Alltag als auch eben auf dem Platz. Aber die Wichtigkeit, die wurde in der Fußballwelt noch nicht wirklich erkannt. Und dementsprechend muss ich dir da schon sagen, dass wir, glaube ich, genau wie ihr Künstler da schon noch einiges an Arbeit vor uns haben, weil ja, es wird, glaube ich, auch immer wichtiger. Es kommen immer mehr Probleme dazu. Man hat immer mit mehr Ängsten, mit mehr Druck von außen zu tun. Und ich glaube, da ist es einfach nur die logische Konsequenz, dass man auch an seiner mentalen Gesundheit arbeitet. Leider, leider Gottes sind wir da im Fußball auch noch sehr hinterher.
Bei der Nationalmannschaft habt ihr aber einen, oder?
Bei der Nationalmannschaft gibt es einen Psychologen und das ist ein riesiges Thema, aber es interessiert mich natürlich auch aufgrund meines Backgrounds. Ich glaube, das größte Problem ist einfach das, dass mentale Probleme im Fußballgeschäft nach wie vor als Schwäche ausgelegt werden und eben nicht als Stärke, sich zu öffnen und über seine Probleme zu reden. Und das führt in der Konsequenz dazu, dass man sich als Fußballer halt auch nicht öffnet und nicht öffnen möchte. Und wenn man das dann macht, bei einem Psychologen, der aber vom Verein angestellt ist, hat man wieder die Angst, dass der Psychologe das weiterträgt an den Präsidenten, weil er ja von ihm bezahlt wird und das verlangt. Das bedeutet also, ein Spieler wird sich in dieser Konstellation, wie sie aktuell eben hantiert wird und angewendet wird, niemals öffnet, weil er eben das Gefühl hat, dass sich das negativ auf sein Standing auswirkt, negativ auf seine Spielminuten auswirkt und dann sagt er sich ja, okay, dann fresse ich das lieber in mich rein, bevor ich mich jetzt hier öffne, weil ich muss halt Fußball spielen, das ist meine Bühne und nur dadurch kann ich eventuell besser werden und mir auch einen Transfer verdienen und das ist, glaube ich, der Teufelskreis, in dem wir gerade stecken.
Das ist auch sehr nachvollziehbar. Ich muss auch sagen, dass ich viel ungesünder gedacht habe oder ich dachte nicht, dass Vereine Psychologen zur Verfügung stellen und wirklich versuchen, Dinge aufzuarbeiten oder einen Gesprächsraum zu schaffen, sondern viel ungesünder einfach nur gedacht habe, Leute, die einen auf den Moment des Spielens vorbereiten und da einem Methoden mit an die Hand geben, wie man in dem Moment leisten kann, mehr als, dass man einen Raum schafft, wo man über Probleme reden kann. Aber scheint ja auch nicht so zu sein, deswegen spannend, wie falsch meine Annahme da war.
Auf funktionaler Ebene passiert das schon. Also man kriegt schon so durch die Assistant Coaches und Videoanalysten und so, kriegt man schon so ein bisschen auf funktionaler Ebene alles mit, was man braucht fürs Spiel, um sich maximal ruhig fühlen zu können, aber eben auf mentaler Ebene nicht. Und der mentale Aspekt, der ist natürlich mindestens genauso wichtig wie der funktionale Aspekt.
Und die Frage wäre da natürlich, inwieweit du das überhaupt trennen kannst, inwieweit du jemanden psychisch wirklich auf eine Top-Leistung vorbereiten kannst, ohne das ganze Thema größer anzupacken und über seine Probleme zu sprechen dabei.
Total.
Spannend, spannend. Haben wohl beide Berufsfelder noch aufzuholen.
Oh ja.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Aber ich höre raus, dass du da bei euch auf jeden Fall auch Bedarf siehst, dass daran gearbeitet wird.
Ja, ich glaube, es gibt bei uns, ist Emotionen zeigen nicht ganz so eine Schwäche. Also es ist ja fast die Währung von uns ein bisschen, Emotionen zulassen zu können und damit Songs zu schreiben. Deswegen glaube ich, sind bei uns wahrscheinlich noch mehr Leute, würde ich jetzt einfach mal unterstellen, aber meine Unterstellung hier gerade war ja auch völlig falsch, deswegen nagelt mich nicht drauf fest. Aber mein Gefühl oder meine Wahrnehmung ist, dass schon einige meiner KollegInnen und ich in Therapie waren sind und diese Themen versuchen anzugehen. Aber so ein Coach, der einen auf Bühne oder so vorbereitet, das habe ich noch bei keinem gehört.
Krass.
Oder kenne ich in meinem Umfeld zumindest nicht, dass Menschen aktiv sich für diesen Teil Unterstützung suchen, weil eben genau, glaube ich, dieser Glaubenssatz daran hängt, so ja, entweder du kannst es oder du lässt es halt. Aber du hast schon die Möglichkeit, auf die Bühne zu gehen, jetzt heul nicht rum, dass du es nicht kannst. Oder
ja, voll. Das
jemanden
kenn ich.
Bräuchtest, der dir hilft, dich darauf vorzubereiten oder dein Bestes geben zu können.
Was ich jetzt bei dir interessant finde, Paula, ist, dass du vor allen Dingen von der Vorbereitung sprichst. Ich mir aber vorstelle, dass die Nachbereitung, das ist jetzt auch wieder eine Unterstellung, die möglicherweise falsch ist, fast wichtiger ist, das Verarbeiten von diesen riesigen Gefühlen auf der Bühne, das Verarbeiten von dieser riesen Masse, riesen Welle an Zuneigung, die man bekommen hat.
Ich glaube, es ist mir halt nicht so wichtig, weil es dann nur noch mich betrifft. Und die Vorbereitung trifft halt die anderen.
Ah, okay.
Also die
Stark.
Vorbereitung zielt ja darauf ab, die beste Show geben zu können. Die Nachbereitung und wie es mir mit etwas geht, betrifft ja nur mich und mein Wohlbefinden. Und das stelle ich schon doll unter die Show. Aber mein Modus ist da, also die 20 Minuten nach einer Show kann ich wirklich kaum reden, es sei denn, ich muss. Da ziehe ich mich einmal in meinen Container auf Festivals oder in meinen Raum bei einer Tour zurück und bin einfach leise, bin am Handy, bin mit vielleicht noch einer Freundin oder Friso. Aber erlaube mir richtig mal kurz nicht Mensch zu sein, gar keine Außenwirkung zu haben, nichts erfüllen zu wollen. Und ab dann kann ich auch wieder unter die Leute. Aber ich brauche kurz einfach diesen so einmal durchatmen, kurz nichts denken, nichts fühlen und dann geht es mir auch wieder gut. Und ich glaube, so was sonst an Nachbereitung ist, ja, darüber habe ich aktiv tatsächlich noch nie nachgedacht.
Das finde ich krass, dass du das so nicht wegwischt, aber dass du das so deutlich kleiner machst. Da geht es ja nur um mich. Das ist dann nicht so wichtig. Die Show ist so viel wichtiger.
Ja, das hört sich vielleicht jetzt auch doller an, als es vielleicht ist, aber klar, das wirkt sich dann auch wieder darauf aus, wie es weitergeht und so. Aber das sehe ich schon als meine viel größere Pflicht und auch mein viel größerer Wunsch. Ich würde viel lieber nach einer Show weinen oder kurz unglücklich sein und dafür die coolste Show abgegeben haben, als dass die Show so mittelmäßig ist und es mir aber für den Rest der Woche gut geht. Das ist vielleicht doof, aber ist, glaube ich, eine Voraussetzung, warum man diesen Job aushält und machen möchte. Vielleicht ungesund, vielleicht gibt es Leute, die da gesünder zu stehen, aber ja.
Ja, was ist denn dann das Schlusswort? Ist Fußball und Musik das Gleiche?
Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, auch deine Eindrücke zu hören. Ich dachte schon, dass wir ein bisschen quer vergleichen können, aber dass es wirklich zu jedem Punkt Eigenerfahrungen gibt. Und es war sehr spannend, weil ich noch nie viel mit Fußballern gesprochen habe und über diesen Beruf nachgedacht habe. War es sehr interessant, ein paar Insights von dir zu bekommen. Vielen Dank.
Das kann ich nur zurückgeben. Es war tatsächlich ein sehr inspirierendes Gespräch für mich. Ich habe viel mitgenommen. Ein Tool davon habe ich gerade schon während der Folge für mich rausgefunden. Die Folge wird nachhallen, da bin ich mir total sicher. Ich danke dir total für deine Offenheit, Paula, für die Tiefe, die wir auch kreiert haben.
Danke, dass ich herkommen durfte.
Danke von Herzen, wirklich.
Danke, Paula. Du hast es schon gesagt, Robin. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch mal bei dir bedanken, Robin.
Ich
mir
auch.
Mir macht es Riesenspaß mit euch beiden.
Das war wirklich schön.
Das ist eine Riesenbereicherung.
Danke von Herzen. Danke euch. Paula, ich weiß gar nicht, was heute noch ansteht. Ach ja, irgendwas auf jeden Fall Langweiligeres.
Ja.
Bei mir steht jetzt auch erstmal Theorie an. Wir haben jetzt gleich eine Videositzung. Schauen wir mal. Und dann geht's morgen nach Athen und so weiter halt. Der Alltag.
Viel Erfolg bei den beiden Spielen und vor allem wenig Druck.
Danke dir. Das nehme ich so mit. Das nehme ich mit auf jeden Fall. Ciao, ciao.
Und das war auch schon wieder die neue Folge Wie geht's? Mit Paula Hartmann. Wenn ihr Lust habt, Paula jetzt auch mal live performen zu sehen, dann schaut doch am 6. Juli in Gelsenkirchen vorbei. Oder am 1. August in der Zitadelle in Spandau. Tickets dafür und auch neue Termine findet ihr über den Link in den Shownotes. Und hey, übrigens, wenn ihr selbst gerade das Gefühl habt, dass ihr in irgendeiner Form mentale Unterstützung braucht, dann findet ihr bei unserem Werbepartner InstaHelp psychologische Beratung und Online-Therapie. Online, vertraulich und ohne Wartezeit. Das kann ein erster Schritt sein. Geht dazu einfach auf instahelp.me/wiegehts oder klickt auf den Link in den Shownotes. Ach so, und wenn euch die Folge gerade gefallen hat, dann hört gerne auch mal in die alten Folgen rein. Mit Enno haben wir einen Musiker getroffen, der aus ganz anderen Verhältnissen zum Beispiel kommt. Und bald gibt's dann auch die Folge mit Tim Bensko. Also, wenn ihr Lust habt, abonniert gerne den Podcast, um das nicht zu verpassen. In der nächsten Folge ist erstmal Micky Beisenherz zu Gast. Super Typ, super Gespräch, ich freue mich drauf. Euch aber erstmal eine schöne Woche. Achtet auf euch.
Das war Wie geht's? Mit Robin Gosens.
Ton und Schnitt Robin Richter. Sounddesign Robin Richter und Jonas Hafke. Produktion und Management Julian Bruckmann. Redaktion Nils Stratmann und Robin Gosens. Wie geht's erscheint alle 2 Wochen. Überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.